Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Sie laden ein, kredenzen eine Tasse Kaffee und wir bringen den Kuchen mit. Der Kuchen stammt von unserem Partner Simonshof in Königsdorf. Und jetzt viel Spaß beim Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute in unserem schönen neuen Studio unser erster Gast. Du bist eigentlich der zweite Gast, weil der erste hat leider aufgrund eines Corona-Tests absagen müssen.
Oh, okay.
Das ist leider im Augenblick ein Thema, was uns alle betrifft. Mit dir hat es heute geklappt. Sehr dankbar bin ich dafür. Stell dich mal bitte vor und was ist denn heute unser Thema?
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich als aufgerückter erster Gast im neuen Studio dabei sein darf. Mein Name ist Iris Schafi. Ich bin vor ein paar Jahren neu zugezogen in Pulheim und bin von Beruf Weinbloggerin und Sommeliere.
Das klingt doch schon mal sehr schön. Das scheint eine lustige Sendung zu werden. Hier steht auch schon was passende Getränk auf dem Tisch. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir dann in die Verköstigung gehen. Es wird auf jeden Fall eine nette Sendung, oder?
Ja, das hoffe ich. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Hab auch zum Thema Kaffeeklatsch ein bisschen was Besonderes eingepackt, was also den Kaffee vielleicht so ein bisschen ergänzt. Aber da können wir ja gleich noch zu kommen.
Da freue ich mich drauf. Jetzt erstmal Kaffee und Kuchen und dann steigen wir mal in das Thema ein.
Gern.
Iris, du hast hier eine wunderschöne Flasche stehen. Ist das eine speziell ausgesuchte Flasche, die du hier mitgebracht hast?
Also als ich den Anruf bekommen habe, dass ich zu einem Kaffeeklatsch eingeladen werde, da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, weil so als Weinfan bringt man ja normalerweise auch dann irgendwo was mit, wenn man eingeladen ist. Und ich dachte zum Thema Kuchen im erweiterten Sinne so Richtung, was ja so im erweiterten Sinne in bei einem Menü vielleicht Richtung Dessert gehen würde, würde vielleicht ein Portwein ganz gut passen. Und da ich also auch ein ausgemachter Portwein-Fan bin, musste ich nicht weit laufen, um eine Flasche zu finden, sondern die habe ich eigentlich immer im Keller auch. Und ich habe mich heute für einen sogenannten Tawny Port entschieden. Tawny ist also eine Bezeichnung für die Bernsteinfarbe, die der Wein dann ins Glas bringt. Und das ist ein Portwein, der nicht in der Flasche, sondern im Fass gereift ist und der vor allen Dingen Aromen von Nüssen und Trockenfrüchten mitbringt. Und ich hoffe, dass der zum Kuchen schmecken wird.
Dazu vielleicht später. Jetzt fangen wir vielleicht mal mit deiner Geschichte an. Wie man Weinfan wird, kann ich verstehen, weil er ja nun auch teilweise sehr gut schmeckt. Aber wie kommt man darauf, sich noch intensiver damit auseinanderzusetzen, dass man auch eine Bloggerin wird, wie du sagst, oder ja, sich tatsächlich intensiv und tief mit diesem Produkt, sage ich jetzt einfach mal, auseinandersetzen?
Also bei mir war das so, ich habe eine Zeit lang in Australien gewohnt und habe da eine sehr gute Freundin kennengelernt, die einen Reiseblog hat, der auch sehr, sehr gut geht. Und da ich also auch von Haus aus durch das Studium, ich habe für einen Express gearbeitet, ich habe in der PR-Agentur gearbeitet, immer mit dem Thema Texten zu tun hatte, hat mir die Freundin damals immer ans Herz gelegt, mach doch auch mal einen Blog, das würde dir doch bestimmt Spaß machen. Da erlebt man sehr viel, da wird man eingeladen, da kommt man rum. Und da die jetzt halt einen Reiseblog hatte, war das für mich irgendwie so, ich will jetzt nicht das Gleiche nochmal machen und habe dann einfach mal überlegt, welches Thema würde mich dann interessieren.
Und das heißt, so, bei dir war erst die Idee, Bloggerin zu werden, bevor du das Thema hattest?
Genau, also es war erst die Idee, weil nämlich ich damals in der Elternzeit war, also kurz nach der Geburt meines Sohnes natürlich erstmal nichts getrunken habe, aber dann die Idee eben gereift ist, ich möchte so ein bisschen am Ball bleiben, weil ich von Haus aus eigentlich PR-Beraterin bin und es geht ja darum, die Kunden auch in Bezug auf die Kommunikation bestmöglich beraten zu können und das ist eine sehr schnelllebige Geschichte. Und wenn man da mal 1-2 Jahre raus ist und dann Facebook und andere Social-Media-Kanäle und Co. nicht ordentlich monitort, dann hatte ich Bedenken, dass ich dann später nicht wieder guten Einstieg bekomme. Und deswegen habe ich was gesucht, wo ich also ein CMS, also ein Content-Management-System selber aufbauen kann. Also ich habe meine Webseite komplett selber gebaut. Ich habe also keine Hilfe von außen gehabt und habe mir die ganzen Channel aufgebaut, einfach so ein bisschen mein täglich Brot weiter zu verfolgen. Und da kam eben das Thema Wein dann um die Ecke, was ich dann später dann also auch genutzt habe als Hobby. und habe dann aber wirklich tolle Leute kennengelernt. Auf Reisen bin ich dann auch immer zu Weingütern bewusst hingefahren, habe Weinproben vor Ort gemacht, habe also auch Messen besucht und dann hat sich das immer weiterentwickelt, dass mich auch Leute angesprochen haben, die gesagt haben, du bist doch professionelle Texterin, kannst du nicht für uns in dem Bereich auch mal was schreiben? Und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, also die Deutsche Wein- und Sommelierschule in Koblenz zu besuchen, um diesen Ausbildungsweg einzuschlagen, weil ich eben bis dahin alles autodidaktisch mir selber beigebracht habe oder eben auch durch die Kontakte. Und da habe ich dann den ersten Schritt sozusagen gemacht, das zu professionalisieren. Ich bin auch noch nicht fertig. Also der Weg geht weiter. Es gibt insgesamt 4 Stufen. Ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, dieses Jahr die 3. Stufe zu zünden. Aufgrund von Corona und meiner privaten Situation war das nicht so möglich, so einen Präsenzunterricht in der Form zu besuchen, weshalb ich jetzt quasi schon mit den Hufen scharre und hoffe, dass das dann nächstes Jahr alles ein bisschen entspannter wird, damit ich da also das nochmal weiter verfolgen kann, weil gerade in solchen Kursen man auch wirklich tolle Kontakte kriegt, tolle Leute kennenlernt und einfach das fürs Business einfach auch ganz gut nutzen kann.
Wie muss ich mir das vorstellen, diese Stufen? Gibt es ein Basiswissen und das baut dann immer weiter aufeinander auf?
Genau, also es gibt so einen Wine and Spirit Education Trust, die sitzen in England, haben aber jetzt mittlerweile auch Dependancen auf der ganzen Welt und die haben so ein System sozusagen aufgebaut, wo man also auf verschiedenen Levels bestimmtes Wissen sozusagen haben muss, um dann eine Prüfung zu bestehen. Und in Deutschland gibt es zusätzlich noch die IHK, die bildet also auch Sommeliers aus und die haben auch ihre eigenen Stufen und ich habe das so in einer kombinierten Geschichte gemacht, dass ich also die internationale Geschichte mit der deutschen Geschichte kombiniert habe und das würde ich auch gerne so weiter nachvollziehen.
Wir machen noch eine kleine Kaffeepause, bevor es dann endlich dann mal um deinen Wein gehen wird und den genießen wir jetzt nochmal. Iris bei uns heute im Kaffeeklatsch setzt sich intensiv mit dem Wein aus, wobei ich jetzt so ein bisschen den Eindruck bekommen habe, dass erst die Idee des Bloggens bei dir war, also dich wieder redaktionell ja zu betätigen und dann hast du überlegt, was könnte passen und irgendwie ist dann der Wein dazu gekommen, oder?
Ja, so ein Weinfan war ich ja schon seit eh und je, weil ich gestehen muss, ich kann überhaupt kein Bier trinken. Also ich habe das tatsächlich mit 16 versucht. Mir ist regelmäßig immer irgendwie schlecht geworden und ich habe mich eklig gefühlt und habe dann ziemlich früh angefangen, wenn es dann so auf Partys ging und da dann immer nur irgendwie eklige Kurze angeboten wurden oder halt Bier, dass ich dann da mit meiner eigenen Flasche unterm Arm aufgetaucht bin. Und ja, so kam das dann mit Anfang 20, dass ich dann auch irgendwann langsam den Unterschied gemerkt habe zwischen einem 1,50 € Wein und einem vielleicht 3,50 € oder 4 € Wein. Und wenn das dann sozusagen mein Portemonnaie auch hergegeben hat, mir dann auch hier und da mal was Besseres erlaubt habe. Und ich fand das einfach sehr spannend, weil ich eben auch auf Reisen immer gemerkt habe, dass eigentlich an den schönsten Fleckchen der Welt doch ziemlich viel auch Wein angebaut wird. Ja. Und ja, so kam das dann irgendwie, dass man im Urlaub auch mal die ein oder andere Flasche aufgemacht hat und das auch dann mit einem guten Essen verbunden hat. Und da bin ich irgendwie kleben geblieben. Und insofern war das Thema für den Blog zu finden gar nicht wirklich weit weg. Es war einfach nur so, ich hatte die beiden Sachen noch nicht kombiniert. Mhm. Und habe den Anstoß dann einfach über meine Freundin bekommen und bin mittlerweile sehr dankbar, weil das doch also auch meinen Alltag mein Horizont erweitert, meinen Alltag irgendwie verschönert, weil immer wieder auch Freunde auf mich zukommen und sagen, hey, wir haben dir was mitgebracht oder was hältst du davon? Ich bekomme irgendwelche SMS, wenn die in Urlaub sind, wo sie mir Bilder schicken, was sie gerade irgendwie auf dem Tisch und im Glas haben. Einfach Kontakte entstehen und Wein macht ja auch gesprächig. Das ist halt das Schöne daran.
Nicht nur Wein. Genau. Unser Kuchen und der Kaffee auch. Aber was ich sagen wollte, Iris, du hast von Anfang an auch immer gewechselt, weil ich sag mal, die meisten oder viele einfache Weintrinker, die legen sich ja irgendwann sehr früh fest, welches der passende für sie ist und fangen dann nicht mehr an zu probieren. Das war bei dir anders.
Das mag sein. Bei mir war das anscheinend anders, weil ich bin wirklich, ich habe immer gerne Sachen ausprobiert. Also ich bin auch so, dass ich immer versuche, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich immer möglichst versuche, die einheimischen Rebsorten mal zu probieren. verschiedene exotische Sachen auch mal zu probieren. Ich habe auf einer Messe sogar auch schon mal chinesische Weine getrunken. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Die sind mittlerweile der Markt oder das Land, was die zweitgrößte Anbaufläche der Welt hat. Muss man nicht hinterm Berg mithalten. Aber die haben, was die Qualität der Weine angeht, sicherlich noch ein bisschen noch Luft nach oben. Aber die sind im Kommen, ganz klar. Und so gibt's halt auch in vielen kleineren Ländern, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, unheimlich tolle Sachen zu entdecken und vor allen Dingen viele tolle Geschichten, die dahinter stehen, weil das ist ein Handwerk. Und man merkt ganz oft, wenn man dann auch unterwegs ist in den Weinbergen, mit den Winzern spricht, was da sozusagen für viel Liebe auch mit in diesem Produkt drin steckt. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass man eben auch nicht nur das Produkt an sich begutachtet, sondern auch die Geschichten dahinter kennenlernt.
Du hast also sehr früh festgestellt, dass es sehr preiswerte Weine gibt, höherwertigere Weine gibt.
Ja.
Was macht einen guten Wein in deinen Augen aus? Oder was gehört dazu, damit ich überhaupt so ein wirklich gutes Produkt anbieten kann?
Also in erster Linie ist es mir total wichtig, einfach zu sagen, der Wein muss schmecken. Ich werde da niemandem irgendwelche Vorschriften machen und es gibt auch für mich nicht so dieses klassische, der Wein hat jetzt irgendwie von einem bestimmten Bewerter x Punkte bekommen, deswegen muss der auf jeden Fall schmecken, weil über Geschmack kann man nicht streiten. Mir ist es wichtig, dass ich versuche, verschiedene Nuancen den Leuten einfach herauszuarbeiten, an die Hand zu geben. Und bei meinen Weinproben ist es auch so, da habe ich zwar immer so eine Bewertung von 1 bis 10 draufstehen, wo die Leute dann ankreuzen können, hat mir super geschmeckt oder hat mir gar nicht geschmeckt. Ich freue mich auch immer, wenn dann im oberen Bereich die Leute das ankreuzen. Aber es ist auch wichtig, dass man eben auch mal im unteren Bereich was ankreuzt, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was mir schmeckt. Hm. Ne? Und einen guten Wein, man sagt ja auch, guter Wein ist der, den wir mit Freunden genießen können. Es mag sein, dass ich irgendwo mal alleine sitze und einen Wein trinke und der schmeckt mir gar nicht. Und wenn ich den in Gesellschaft aufmache, dann hat der vielleicht einfach wieder eine ganz andere Qualität für mich. Ich finde es einfach wichtig, dass es, dass man die Winzer und die Familienbetriebe, die es zum Teil wirklich gibt in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass man die unterstützt, weil es ist ein harter Job. Die sind rund um das Jahr immer wieder beschäftigt. Die haben sehr viele Sachen, die sie vielleicht entbehren müssen im Gegenzug zu anderen Berufsgruppen, weil die halt sehr vielseitig auch unterwegs sind. Und ich finde das toll, was manche da wirklich draus machen.
Mit anderen Worten, wenn ich die nächste Flasche Wein aufmache, kann ich immer argumentieren, ich unterstütze die Winzer.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Wir machen jetzt aber nochmal eine kleine Kaffee- und Kuchenpause und dann geht's weiter. Iris bei uns im Kaffeeklatsch setzt sich intensiv mit dem Thema Wein auseinander, ist relativ früh in das Thema herangegangen, weil du sagtest, Bier war nichts für dich. Da bist du eigentlich schon sehr schnell zum Wein gekommen.
Ja.
Eine Alternative zum Wein gab es da nicht. Limo,
Wässerchen,
die Eltern vielleicht.
Ja doch, Limo, ja klar, Limo und haben die Eltern auf jeden Fall mehr unterstützt als Wein. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, also Wein gab es bei uns zu Hause eigentlich auch immer. Ich komme ja aus Linz am Rhein gebürtig, das ist da, wo die A in den Rhein mündet. Genau, Mittelrhein liegen wir mittendrin im Anbaugebiet und die A ist ja quasi nur gegenüber. Und so waren eigentlich so Riesling und Spätburgunder bei uns eigentlich immer auch zu Hause zu jedem Familienfest irgendwie da. Meine Mutter eher so eine klassische Sekttrinkerin, die gerne in ihr Sektchen getrunken. Ja, so ein Piccolöchen und so gerne auch. Mein Papa eher so ein Spätburgunder-Fan. Und da habe ich dann zu Hause hier und da auch mal was probieren können. Und habe aber damals leider, muss ich gestehen, gut, das kommt auch dann wahrscheinlich durch das Alter, nicht richtig gecheckt, dass das überhaupt so was Besonderes ist in der Region, wo ich aufgewachsen bin. Das kam tatsächlich jetzt erst durch den Blog, wo ich dann also auch gesagt habe, Mensch, da bist du früher tagtäglich unterwegs gewesen, hast gar nicht gemerkt, dass da Weinberge drumherum sind. Aber ich glaube, das liegt einfach am Alter auch, dass man diese Sachen später erst zu schätzen weiß.
Bier ist ja eher was zum Trinken, während der Wein zum Genießen ist. Warst du von Anfang an so ein bisschen genussorientiert?
Ja,
oder hast du es getrunken wie Bier?
Nein, um Gottes Willen, mache ich immer noch nicht. Würde ich auch nie tun. Ist ja auch viel hochprozentiger. Gerade auch unser Port, den wir hier stehen haben, das ist ja, hat noch einige Umdrehungen mehr. Nee, also es ist schon ein Genuss für mich auch. Und ich versuche das auch bewusst einzusetzen, obwohl es jetzt mittlerweile auch Arbeit ist. Und es ist natürlich auch so, dass man jetzt, wenn man das professionell macht, nicht jeden Wein trinkt. Das heißt, wenn ich jetzt Verkostungspakete bekomme, wo ich Weine bewerten soll, dann es hört sich unschön an, aber man spuckt. Das heißt, wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist und ein paar hundert Weine da probieren soll, dann schafft man das einfach nicht. Das heißt, man macht das ganz, versucht das sehr dezent und ganz geräuschlos irgendwie zu machen, vor allen Dingen als Frau. Ich weiß nicht, ob das den Männern irgendwie leichter fällt. Ich musste das ein bisschen üben. Am Anfang sah das sehr, sehr komisch aus. Mittlerweile traue ich mich das halt auch in der Öffentlichkeit auf solchen Veranstaltungen zu machen, weil sonst kann man das einfach gar nicht schaffen, das Pensum. Und trotzdem ist es immer noch was Schönes für mich zu Hause, einfach mal eine richtig für mich aufbewahrte, extra besondere Flasche aufzumachen und die dann in Ruhe zu genießen.
Jetzt sind ja häufig, wenn ich das in Restaurants beobachte, der ein oder andere komplett überfordert, wenn dann der Kellner kommt und sagt, was darf ich Ihnen für einen Wein reichen?
Ja.
Gibt es so ein paar, die man unbedingt kennen sollte und wie würdest du die charakterisieren?
Also es ist klar, es gibt auf jeden Fall Weine, also ich würde nicht sagen, die man unbedingt kennen sollte, aber wo man sagt, als Weinliebhaber oder als Weinkenner hat man irgendwann so eine Liste im Kopf für sich selber. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt so eine Standardliste, die ich jetzt jedem vorschreibe. Erstens mal lässt das Portemonnaie das nicht zu, dann gibt's noch immer ein Angebot und Nachfrage. An manche Weine kommt man als Otto-Normalverbraucher einfach gar nicht ran. Also wenn ich jetzt Domaine Romane Conti denke, da habe ich einfach nicht das nötige Kleingeld und auch nicht die nötigen Kontakte.
Ist das Weingut so klein, dass es halt nur wenige Flaschen gibt oder stellt der Wein wirklich eine andere Wertigkeit dar?
Der war sowohl als auch. Also die haben einfach, ich meine, irgendwann ist die Kapazität eines jeden Weinguts erschöpft und wenn der Wein einfach als einer der besten der Welt gehandelt wird, dann gibt es so viel Nachfrage von Leuten, die sich das eben leisten können und wollen, dass man da so gar nicht rankommt.
Und wie komme ich denn dahin, so einen Wein zu haben? Ist das die Lage, die Rebsorte?
Das ist sowohl als auch. Also es ist einfach über die Zeit gewachsen. Also man muss jetzt zum Beispiel nur an die Champagne denken. Alles, was wo Champagner draufsteht, kommt auf jeden Fall nur aus der Champagne. Das ist ein kleines, reguliertes Anbaugebiet, wo also auch jetzt keine Weinberge in irgendeiner Form mehr dazukommen. Die können einfach nicht expandieren. Das ist einfach abgesteckt. Und deswegen kostet eine Flasche Champagner eben auch das, was sie kostet, weil die einfach jetzt auch keine Unmengen an Champagner erzeugen können. Und Champagner ist bei den Schaumweinen immer noch das Getränk Nummer eins, was weltweit bekannt ist und seinen Ruf hat. Die haben Jahrhunderte lang an ihrer Reputation gearbeitet. Und Image ist natürlich auch im Bereich von Wein irgendwo alles, wenn es um die Preise geht.
Was macht das Hauptaugenmerk des Geschmacks aus? Der Boden spielt mit Sicherheit eine Rolle, die Lage, die Traube. Das heißt, die sind ja auch gar nicht kopierbar.
Kopierbar nicht, aber du hast natürlich immer mal wieder die Situation, dass du vielleicht, also zum Beispiel in der Champagne hast du sehr kalkhaltige Böden. Da gibt es drei Rebsorten, die zugelassen sind, um Champagner herzustellen. Das sind zwei dunkle Rebsorten, der Schwarzriesling und der Spätburgunder und der Chardonnay als weiße Rebsorte. Das sind die einzigen Rebsorten, aus denen Champagner hergestellt werden darf. Wenn du jetzt natürlich irgendwo einen kalkhaltigen Boden hast in einem anderen Land, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, und du baust da ein Chardonnay an und machst daraus einen schönen Schaumwein, dann kann das natürlich in die gleiche Richtung gehen. Aber du darfst natürlich nicht Champagner draufschreiben, sondern hast dann einfach einen schönen Winzersekt, den du dann auf den Markt bringen kannst.
So, wir machen nochmal ein kleines Päuschen und im nächsten Take werden wir da mal ein Schlückchen zu uns nehmen und ich werde vielleicht endlich mal lernen, wie man das richtig macht. So, Iris, jetzt haben wir lang genug auf die Flasche geguckt. Jetzt möchte ich endlich mal lernen, wie man stilvoll ein Schlückchen Wein zu sich nimmt, ohne zu blöd aufzufallen.
Ja, jetzt habe ich natürlich hier bei der Portweinflasche nicht diesen klassischen, ich nehme mal mein Kellnermesser und nehme den Korken raus, sondern ich habe dir eben schon mal die Schrumpfkappe angesägt und nehme jetzt einfach diesen aus Kork und Plastik bestehenden Pfropfen heraus.
Das genau, ist bei du bist vorbereitet, sehr gut.
Genau, bei den Korken, hier bei den Portweinen etwas anders. Man sieht jetzt schon schön, wie dieser bernsteinfarbene Dessertwein etwas dickflüssiger ins Glas läuft als vielleicht ein normaler Wein. Der hat also nicht nur mehr Alkohol mit um die 20%. Es handelt sich hierbei um gespritteten Wein, sondern der hat sehr viel Restsüße auch. Also es bedeutet, dass die Weine, also die Trauben werden ja im Douro-Tal im Norden Portugals angebaut. Sehr trocken, sehr heiß. Dadurch bilden die Trauben sehr viel Zucker aus während des Sommers und dann wird während der Gärung der Prozess gestoppt. Das heißt, die Gärung ist ja, dass du dem Rebensaft Hefe hinzufügst und die Hefe wandelt dann den Zucker in Alkohol um. Damit aber diese Restsüße bleibt, muss ich die Gärung ja stoppen. Und da wird der Wein gesprittet. Das bedeutet, es wird Branntwein hinzugefügt. Der Branntwein, der Alkohol des Branntweins bedingt, dass dieser Gärvorgang gestoppt wird. Und so haben wir jetzt im Glas einen hochprozentigen Wein mit sehr viel Restsüße, der, wie ich finde, ziemlich gut zum Kuchen passt. Aber da musst du dir natürlich deine eigene Meinung bilden.
Ja, jetzt, wo ich mich hier so vor mir sehe, du möchtest schon trinken, ich sehe das schon.
Ich rieche, das ist
würde hier. Ich tatsächlich, wenn ich die Flasche nicht sehen würde, nicht auf Wein tippen.
Ja.
Aber
es geht schon in Richtung Sherry so ein bisschen, ja, ne?
Sehr schöne Bernsteinfarbe. So, jetzt kommt ja der geneigte angebliche Genießer, der natürlich zeigen will, möglicherweise bei seinem ersten Date, dass er was davon versteht. Mhm. Wie gehe ich vor? Erst den Zinken reinhalten oder was?
Nee, du zuerst guckst du einfach mal. Zuerst nutzt du die Augen. Aha. Dann wiegst du das Glas so ein bisschen in deiner Hand hin und her, guckst vielleicht
auch.
Um
das festzustellen.
Ja, du guckst dir die Farbe an, weil die Farbe lässt sich auch so ein bisschen schon mal vielleicht darauf schließen, was für ein Wein du jetzt im Glas hast. Du guckst, ist der Wein klar oder wie tief ist die Farbtiefe? Dann durch das Schwenken wird ja auch so ein bisschen Sauerstoff hinzugefügt. Ne? Dann fängt der Wein so ein bisschen an, seine Geruchsnoten auch zu entfalten und dann hältst du die Nase rein. Ich mache das immer ganz gerne zweimal mit der Nase und zwar am Anfang ohne viel zu schwenken, dann gucke ich, ist der noch verschlossen oder bringt der mir schon irgendwelche Düfte entgegen und dann schwenke ich den ein bisschen schneller. Das muss man ein bisschen üben. Ich habe mich
da
ziemlich oft bematscht.
Wenn blau ist und wenn nicht, weil ich würde dann wahrscheinlich schon alles verschütten auf zwei Gläser.
Also ich muss gestehen, ich habe da auch ein halbes Jahr trainiert, weil ich habe mich echt oft bematscht.
Ja, bei dir sieht das auch echt lässig aus, muss ich sagen.
Geht jetzt, ne? Mhm. Also ich habe echt trainiert und dann nochmal den Zinken reinhalten. Und dann merkst du halt, da kommt ein bisschen mehr auch an die Nase ran.
Ich merke schon, dass er vom Riechen schon leicht einen
Ja, das ist bei Portwein.
Aber tatsächlich hat halt, ist intensiver, ja?
Ja,
vollkommen recht.
Der Portwein hat halt echt mehr Gehalt und da sollte man halt wirklich auch genießen und einfach den Schluck, den wir jetzt nehmen, ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen.
Okay. Aber diese Schlürfen entsteht da nicht. Ich habe ihn auf der Zunge. Sie jetzt schlürft. So.
Das Schlürfen habe ich jetzt gerade ganz dezent gemacht. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte, aber Schlürfen ist ja erwünscht bei der Weinprobe.
Warum?
Es ist nicht unsittlich, sondern es bewirkt, dass du durch die Lippen und die Zähne Sauerstoff in den Mund ziehst. Das, was du gerade mit dem Schwenken in dem Glas gemacht hast, machst du dann im Mund nochmal, damit der Sauerstoff im Mund nochmal die Aromatik ein bisschen auf der Zunge freisetzt. Wobei die Zunge dir ja nur sagen kann, ob etwas salzig, süß, bitter oder sauer ist. Die Aromatik, die du jetzt sozusagen schmeckst, wo du sagst, oh, das ist irgendwie nussig oder das sind Trockenfrüchte oder vielleicht Nelken oder Erdbeeren, wie auch immer, das macht die Nase. Das ist die Verbindung von der Nase über den Rachen zum Mund und das, was wir eigentlich glauben zu schmecken, ist das, was wir eigentlich riechen, nur quasi dann innerhalb des Körpers.
Das heißt, eigentlich könnte man hier einen schönen Corona-Test mitmachen. Riechst du noch oder? Ja, oder?
Ja, wenn du jetzt nichts riechst, das wäre schlecht für mich.
Ich rieche echt wunderbar. Also es ist tatsächlich nichts, um mal einen Durst zu löschen, sondern das Thema ist wirklich der Genuss und die Assoziation mit den Dingen, die man dann so wahrnimmt.
Genau, also ich war selber auch 2018 auf einer Reise im Durotal und war schwerst beeindruckt. Also es sind Steilhänge, die sind genauso wie an der Mosel. Die haben aber diese Querbepflanzung mit den Terrassen und das ist richtig, richtig heiß. Das sind teilweise wirklich ärmliche Verhältnisse, in denen die Leute da leben und die Trauben werden dann, der Portwein, wenn er fertig ist, wird dann, früher wurde der mit Schiffen dann durch dieses unwegsame Gebiet über den Douro, den Fluss, nach Porto geschippert. Dort sind die großen Lagerhäuser und von dort aus eben vor allen Dingen nach England, weil die waren die größten Abnehmer und auch in die ganze Welt. Und das ist schon, wenn man da im Durotal unterwegs ist, eine ganz andere Welt als hier.
Ja, das lass mich nochmal auf den Wein zurückkommen. Du erzählst zwar schöne Geschichten, aber im Augenblick habe ich ja das Glas in der Hand. Oh, ich fange schon an zu lallen. Und die Frage ist ganz einfach, wenn ich denn jetzt so einen Wein trinke, im Restaurant sitze, mache ich diesen Vorgang einmal, den wir jetzt gerade gemacht haben, oder begleitet der mich jetzt bei jedem Schluck?
Nein, den machst du am Anfang.
Prima, dann machen wir jetzt eine Pause, machen wir das Gläschen leer und wenn wir dann noch miteinander ordentlich reden können, geht's dann weiter.
You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me, and be an angel too.
So, Iris, du hast mir den Portwein etwas näher gebracht. Gut, wir haben die falschen Gläser, das ist Moritz schuld. Aber die Dinge, die du vorher beschrieben hast, was einfach mal die Wahrnehmung angeht, das trifft alles zu. Und ich muss sagen, wenn man so Geschichten dazu hört, beziehungsweise auch Hintergründe, dann trinkt man sowas auch ganz anders. Ja. Und da merke ich, dass das Thema Wein auch wirklich interessant werden kann. Und jetzt habe ich zumindest eine Ahnung davon, wenn ein oder andere wirklich Geschichten dazu erzählt und von Geschmäckern, die er gerade empfindet oder warum er so oder so vorgeht, dass er tatsächlich was dran ist.
Ja, also ich finde es immer wichtig, das Maß zu halten. Ne? Also ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie einen kompletten Weinschnack zu machen. Mhm. Deswegen sagte ich auch, für mich sind die Geschichten, die sich drumherum spinnen, eigentlich auch noch interessanter. Klar, der Wein soll schmecken, aber ich muss jetzt keine halbe Seite darüber referieren, welche Nuancen an Aromen ich da drin finde. Man kann das so ein bisschen umreißen, aber ihr werdet auch auf meinem Blog, wenn ihr mal reinlest, das ist eher aus dem Leben gegriffen. Und ich kombiniere das auch gerne mit Rezepten und habe dann zum Teil auch Reisegeschichten dazu. Wie gesagt, das ist für mich einfach das Wichtige, dass das Spaß macht, das Thema.
Iris, ich merke, dass mich das auch immer mehr interessiert. Ich denke, der Hörer hat Ähnliches empfunden gerade. Und ich denke, erzähl doch einfach mal, wo man Informationen von dir bekommt, wo du das, du sagst auch Volkshochschule, bist du auch unterwegs. Ja. Oder man kann dich auch buchen vielleicht.
Ja, tatsächlich. Also ich mache aktuell natürlich wegen Corona keine Weinproben in Restaurants. Das ist sehr schade. Ich habe sehr viele Freunde in der Gastroszene und das ist natürlich eine sehr schwierige Zeit. Für mich auch, weil ich natürlich nicht so viel arbeiten kann, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Ich mache jetzt in der Zeit verstärkt eben auch dann Weinproben zu Hause. Die gehen natürlich dann, je nachdem wie die Bestimmungen sind, dann auch nicht. Also ich halte mich dann schon an die Vorgaben, die da sind. Aber wenn man jetzt Corona mal wegdenkt, wäre es so, dass ich neben den Weinproben in Restaurants das eben auch für Events zu Hause anbiete. Dann macht man eine Vorbesprechung, welche Themen ich sozusagen auf Lager habe. Dann kann sich der Kunde was aussuchen und ich komme dann vorbei, bringe die Weine mit. Wenn gewünscht, bringe ich auch die Gläser mit. Und dann würde der Kunde einfach auch überlegen, ob er dann dazu was anbieten möchte und was er dazu anbieten möchte. Das bespricht man einfach vorher. Ja, und seit diesem Jahr ganz neu dabei, da bin ich auch sehr stolz drauf, ist meine Arbeit für die Volkshochschule. Ich bin gestartet mit der Volkshochschule hier in Rhein-Erft. Da bin ich sehr dankbar, das habe ich sehr proaktiv in die Hand genommen und die fanden mein Konzept gut und da bin ich jetzt dabei Weinseminare, also hat einen richtigen Seminarcharakter, wo man auch ordentlich was lernt, im Gegensatz zu einer Weinprobe, wo man einfach eher so gesellig zusammensitzt und so ein bisschen was verkostet. Und in der Volkshochschule bei den Weinseminaren, die sind für Anfänger gestrickt, da habe ich aktuell zwei Programme. Da geht das erste Programm um das Thema deutscher Wein, also 13 deutsche Weinregionen, Hintergrundwissen zu den Rebsorten, die wir hier anbauen. Man verköstigt natürlich auch einiges und man lernt auch die Regionen näher kennen. Und bei dem zweiten Seminar geht es vor allen Dingen um das Thema Sensorik. Das ist das, was wir gerade im kleinsten Sinne mit dem Portwein schon mal hier ausprobiert haben, dass man einfach mal schnuppert und verkostet, dass man einfach kennenlernt, wo kommen eigentlich die Aromen her, wie entstehen die in der Traube, was macht der Winzer im Keller, damit das eben noch unterstützt wird und wie unterscheiden sich da die einzelnen Weinregionen und dann guckt man so ein bisschen sich die neue und die alte Weinwelt an. Alte Weinwelt ist Europa und die neue Weinwelt alles, was Übersee ist.
Jetzt wird Corona-bedingt möglicherweise auf Volkshochschule ruhen müssen.
Ja, leider.
Aber ich kann auch in deinem Blog irgendwo finden.
Genau, also meine Webseite ist www.meine-auslese.de. In dem Sinne Doppeldeutigkeit, weil ich eben auch nicht nur den Wein für euch auslese, den ich euch da vorstelle, sondern weil ich auch nicht abgeneigt bin von Süßweinen. Die deutschen Süßweine, die fangen ja bei der Spätlese beziehungsweise bei der Auslese an. Und insofern bin ich auch auf den Namen gekommen. Und unter meiner Auslese findet ihr also alle möglichen Berichte. Auch habe ich gerade eine kleine Serie zum Thema Suppen gestartet. Ich bin so ein kleiner Suppenkasper, finde ich im Herbst eigentlich immer ein tolles Thema. Ist aber schwierig oder viele behaupten auch in diesen klassischen Büchern, in denen es um Food Pairing geht, dass die Suppe immer so ein bisschen ausgeklammert wird. Und ich habe mir das jetzt mal zur Aufgabe gemacht, im Herbst einfach mal zu gucken, zu welcher Suppe passt denn welcher Wein.
Mensch, vielleicht können wir eine kleine Serie draus machen. So im Herbst wirst du da mal Empfehlungen ausgeben, was zur Suppe kommt, was zu den diversen Speisen kommt. Weil auch da muss ja das, du nennst es Food Pairing, natürlich auch stimmen.
Ja, Neudeutsch Food Pairing, genau. Also es ist im Prinzip, welchen Wein wähle ich zu welchem Essen?
Iris, hast du noch irgendwas, was du uns kurz mitteilen möchtest, oder haben wir jetzt deine Kontaktdaten vernünftig übermittelt?
Genau, also ich bin natürlich auch in den einschlägigen Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich freue mich immer über neue Follower. Ich freue mich auch, wenn ihr Fragen habt, dass ihr mir einfach eine Nachricht schickt. Wenn ihr einfach irgendwo mal seid im Supermarkt oder irgendwo zu Hause was für Freunde kocht oder für die Familie und gerade sagt, was könnte ich denn jetzt dazu für einen Wein aufmachen, einfach mal raushauen. Ich bin da nicht schüchtern und dann helfe ich euch gerne.
Iris, wir überlegen vielleicht nochmal, ob wir irgendwas mit einer Radioprobe machen können.
Das wäre doch mal was Tolles.
Ich glaube, das gibt's auch noch gar nicht. Daran werden wir jetzt mal arbeiten. Iris, danke, dass du da warst. Die Flasche Wein bleibt hier.
Sehr gerne. Ich habe noch was im Keller.
Ich freue mich. Danke, dass du da warst.
Dankeschön. Tschüss.